Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Und dazu begrüßt sie ganz herzlich Ralf Beiderkellen.
Wissen Sie, wie das hier so geht? Man lässt sich spontan etwas einfallen. Das haben Sie sicherlich gemerkt, weil meine Ansage nachher gar nicht mehr stimmt, aber ich wollte auch nicht so sehr unterbrechen. Aber als ich die Love Story auf der Platte fand, dachte ich mir, das Orchester Paul Moria muss ich Ihnen unbedingt in dieser Nacht zu Gehör bringen. Und daraufhin hat sich alles nachher nach hinten so ein bisschen verschoben und deshalb also nicht jetzt Don't Cry For Me Argentina, sondern schon davor und eben stattdessen die New Seekers and Back Steal or Borrow.
Wer früher den RIAS oder später Deutschlandradio Berlin gehört hat, der oder die dürfte seine Stimme noch im Ohr haben. Nero Brandenburg. Hier mit einem Ausschnitt aus der Sendung »Wir begleiten Sie durch die Nacht«. Man kannte ihn aber auch aus dem Radiomarkt, aus dem RIAS-Treffpunkt und natürlich von der RIAS-Schlagerparade. Kurz, Nero moderierte alles, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Geboren wurde Horst Peter Paul Brandenburg am 28. September 1941, also heute vor 83 Jahren. Und deshalb wollen wir an ihn erinnern, mit einer eher ungewöhnlichen Sendung. Denn bekannt war Nero, wie am eben gehörten Ausschnitt schon zu erkennen, als klassischer Dampfplauderer. Immer einen passenden Spruch im Moderatorenköcher und nie um eine Antwort verlegen. Nebenbei hatte er auch bescheidenen Erfolg mit Liedern wie »Bimmel, Bammel, Bommelchen« oder »Bayerische Biere, zahlen wir mit Lire«. Aber Nero, der beim RIAS als Redakteur im Bereich leichte Musik angestellt war, moderierte nicht nur Unterhaltungssendungen, sondern war, was seinen Musikgeschmack anging, wesentlich breiter aufgestellt.
Ich habe Ihnen heute Aufnahmen aus den Archiven geholt.
Das, lieber Kollege, ist immer noch mein Spruch. Also, beim Stöbern im Archiv habe ich eine Sendung von Nero Brandenburg gefunden, die den Moderator von einer ganz anderen Seite zeigt. Ihr Titel: Black Magic, Musik aus Westafrika. Erstsendedatum 31. März 1977. Wenn eine knapp 50 Jahre alte Sendung über Afrika den Titel Black Magic trägt, dann liegt die Vermutung nahe, dass die Wortwahl hier vermutlich nicht mehr heutigen Gepflogenheiten entspricht. Zumal bei einem Moderator, der als Sänger auch vor Titeln wie »Du Rasseweib, du Klasseweib, ich liebe deinen Masseleib« nicht zurückschreckte. Aber weit gefehlt. Die Einlassungen von Nero Brandenburg zu dem Thema sind zwar nicht die tiefschürfendsten, aber alle heute noch gut sendbar, da sie von keinerlei kolonialem Gedankengut getrübt sind. Zumal Nero als Gewährsmann den in Togo lebenden Anthropologen Gerd Resi als Interviewpartner hinzuzog, von dem auch die Musikaufnahmen dieser Sendung stammen. Vorhang auf für einen ganz anderen Nero Brandenburg und Black Magic, Musik aus Westafrika.
Black Magic, Musik aus Westafrika, eine Sendung von Nero Brandenburg. Thank you. In Europa hat man die Bedeutung der afrikanischen Musik sehr lange nicht erkannt. Aus Unwissenheit glaubte man, dass alle afrikanische Musik sehr ähnlich sei und alleine aus Gründen der Sektiererei existiere. Heute weiß man, dass es sehr viele Unterschiede und Formen gibt, schon alleine deshalb, weil die afrikanische Musik immer von der Sprache geformt wird, sodass der melodische Stil, aber auch das Tempo beeinflusst werden. Dass es Instrumente ähnlicher Machart gibt, liegt an den zur Verfügung stehenden Materialien. Im südlichen Kongo-Becken dominiert deshalb der Gesang vor den Instrumenten, weil das Fehlen entsprechender Hölzer dieses bedingt. Auch in den Gebieten südlich der Sahara liegt der Schwerpunkt musikalischen Schaffens im gesungenen Lied. Es ist nicht möglich, afrikanische Musik mit europäischen Maßstäben zu messen, weil sich der Afrikaner nicht wie der Europäer einer modulierten Tonskala bedient. Die für Europa verbindlichen Musikbegriffe und Kategorien haben für den Afrikaner keine Bedeutung. Er verwendet Harmonien, denen keine der in Europa üblichen Tonleitern zugrunde liegen, und es scheint fast, als würden manche Stämme gänzlich auf die Verwendung von Halbtonschritten in der uns geläufigen Form verzichten. Das liegt nun daran, dass dem Afrikaner Bruchteile von Halbtonintervallen in der musikalischen Aktion völlig geläufig sind. Das ungeübte Ohr unterscheidet die Verschiedenheit der Musik leichter in Liedern als in instrumentaler Musik, weil sie auf Hebung und Senkung, Betonung und Klang der Sprache begründet ist. Die rhythmischen Konzeptionen afrikanischer Musik sind äußerst komplex und es kommt vor, dass zwei oder mehrere Rhythmen ineinander verwoben sind. Oft sind es Kreissysteme, in denen die verschiedenen Musiker an verschiedenen Punkten des Kreises beginnen. Diese Rhythmen dann sind die Grundlage, auf der die Melodie aufgebaut wird.
Oh, my God.
Es wird für den Europäer immer schwer sein, die afrikanische Musik zu verstehen, allein deshalb, weil wir die Bedeutung des gesprochenen Wortes nicht nachempfinden können. Das Schlimmste aber ist die Tatsache, dass diese einzigartige Mitteilung eines Volkes am Beginne seiner Zerstörung steht. Regierungen und Missionare, aber auch das jähe Umsichgreifen fremder Zivilisationen stellen den Fortbestand afrikanischer Musik in Frage. Es gibt viele Forscher, die bedeutende Verdienste um die Rettung afrikanischer Musik erworben haben. Dennoch ist es unfassbar, eine Kultur sterben zu sehen, die noch gar nicht in ihrer vollen Bedeutung erkannt wurde.
Thank you.
In Togo traf ich Gerd Kesi, einen Österreicher, in Schwarz 1940 geboren. Kesi bereist Afrika seit 1960. Er lebte 8 Monate als Gast von Albert Schweitzer in Lambarene, wo seine Begeisterung für die afrikanische Kunst und Tradition geweckt wurde. Schwergewicht seiner Forschungen die afrikanische Musik.
Wer heutzutage afrikanische Musik hört, der denkt sofort an Gruppen wie Osibisa, Black Blood und wie sie alle heißen mögen. Aber ursprünglich, muss man sagen, kommt auch das, was heute sehr, sehr hypermodernisiert wird von eben solchen Gruppen, aus dem Kultischen. Gerd Kesi, Sie haben sich mit der Musik, mit der afrikanischen Musik ein wenig befasst. Was kann man über die Ursprünge dieser Musik Interessantes sagen?
Nun, ich möchte einleitend sagen, es gibt zwei grundsätzliche Unterschiede zwischen der europäischen Kunst und der afrikanischen. Wobei es egal ist, ob wir jetzt von Musik sprechen oder von der Kunst, Masken zu bilden oder Figuren zu schnitzen. Die europäische Kunst lebt vorwiegend vom Formalen, während die afrikanische Kunst ausschließlich vom Inhaltlichen lebt. Das heißt also, wenn ein Afrikaner Musik spielt, dann tut er es nicht, um sich an der Schönheit der Klänge zu freuen, sondern er tut es, um einem Gott zu dienen, um einen seiner Dämonen anzurufen, um in den Dialog mit seinen Göttern treten zu können. Das sind die grundsätzlichen Beweggründe, warum der Afrikaner Musik macht. Denn Musik ist für ihn etwas Göttliches, etwas, das er nicht im profanen Bereich verwenden kann. Nun, der Europäer betreibt die Musik, weil er dazu tanzen will, weil es ihm formal fasziniert, weil er eine Klangwelt erlebt, die ihm also gefällt und der etwas abgewinnen kann. Wenn man jetzt das geschichtlich sehen möchte, so kann man nicht umhin, die afrikanische Musik als die Wurzel jeder Rockmusik oder jeder modernen Jazzmusik anzusehen, denn diese Rhythmen, diese afrikanischen Trommelrhythmen sind ja durch die Sklaven nach Amerika gelangt und später über den Blues in die Jazzmusik eingesickert und auch in die Rockmusik. Und davon lebt heute fast die ganze moderne Musik.
Gerd Kesi, Sie haben jetzt 2 Langspielplatten veröffentlicht mit afrikanischer Musik. Ich würde Sie jetzt bitten, geben Sie uns doch mal ein paar Anspieltipps und auch gleichzeitig einige Erklärungen zu diesen Musikstücken, die Sie auf Schallplatten gebannt haben.
Nun, es gibt auf dieser Platte verschiedenste afrikanische Musik, die auch den Zweck hat, den Reichtum dieser afrikanischen Klangwelt einmal zu veranschaulichen. Es gibt ein Problem, wenn man eine Platte mit afrikanischer Musik produziert, nämlich das, dass man immer nur ganz kleine Einstiege machen kann, dass man also sich auf 2, 3, 4, 5 Minuten beschränken muss. Nun ist es so, dass die afrikanische Musik nicht nur von diesen kurzen Intervallen, von diesen kurzen Melodien lebt, sondern auch von der Monotonie, die ihr innewohnt. Diese Monotonie kommt natürlich überhaupt nur zum Tragen, wenn man die Musik 10 Stunden, 12 Stunden, 20 Stunden, 48 Stunden lang hört, so wie das bei echten Ritualen auch heute noch der Fall ist. Wenn wir so hergehen und aus einem Band, das 12 Stunden dauern würde, 3 Minuten herausschneiden, so können wir wohl dem Europäer etwas von der Form dieser Musik vermitteln, aber sehr wenig von dem Inhalt. Nun haben wir diese Platten doch so konzipieren müssen, dass sie möglichst vieles auf möglichst engem Raum bekannt machen. Deshalb haben wir uns entschlossen, viele Instrumente, die Balafone zum Beispiel, das sind vergleichbar mit europäischen Instrumenten, Xylophone oder Vibraphone, wenn Sie so wollen, dann diese Vielfalt an Trommeln, an Blasinstrumenten, Flöten, aber auch nur die geklatschte Musik oder den Gesang oder diese Musik, die ganz zufällig dann entsteht, wenn ein Turek auf einem Benzinkanister trommelt oder auf einem Wasserrohr Musik macht. Und das ist vielleicht ein Einstieg, den ich Ihnen empfehlen möchte, weil er so sparsam ist und eigentlich so zurückhaltend, dass er für uns Europäer fast unglaublich wirkt. Ich habe in der Sahara einen Mann getroffen, der saß am Wegrand mit einem Wasserleitungsrohr. Und auf diesem Wasserleitungsrohr spielte er. Und was er spielte, das war für mich absolut eine Reproduktion der Stimmung, dieser Melancholie, die in der Landschaft lag und dieser gesamten Situation, in der dieser Mensch lebt und in der dieser Mensch wirkt. Also eine absolut interessante und authentische Aufnahme, die wir in Europa nie produzieren würden, denn wer würde einen Mann aufnehmen wollen, der am Wasserleitungsrohr bläst? Ich habe es getan und das ist ein Einstieg auf dieser Platte. Dann gibt es natürlich andere Möglichkeiten, in die Platte hineinzuhorchen. Ich würde diese Trommelmusik der Yoruba vorschlagen, wo man die sprechenden Trommeln hat. Es gibt hier diese Yoruba-Religionen in Nigeria und in Teilen von Dahomey, diese letzten noch eigentlich funktionierenden Religionen in Afrika, die praktiziert werden bis zum heutigen Tag und authentisch sind mit der Tradition. Hier ist der Trommler das Instrument Gottes. Er ist stellvertretend für Gott hier und teilt den Menschen mit, was er in seiner Ekstase von Gott erfährt und was er gezwungen wird mitzuteilen. Hier baut sich ein Dialog auf zwischen den verschiedenen Trommlern, die einerseits die Menschen repräsentieren und andererseits die Götter. Und so sprechen die Menschen zu den Göttern über ihre Trommeln und sie hören die Antworten über die Trommeln. Ein ganzer Dialog, der viele Fragen beantworten kann, der die Menschen, wenn sie in Not sind, beruhigen kann, der ihnen Hoffnung gibt, der also ausgesprochen religiösen und mystischen Charakter hat. Diese sprechenden Trommeln hören Sie auch auf einer dieser beiden Platten, die es im Moment gibt. Musik. Es ist interessant, dass im Norden von Kamerun die Schmiede der Kirdis niemals arbeiten, ohne Musik dabei zu haben. Denn der Schmied selber gilt in dem Dorf als magische Persönlichkeit und er hat Anspruch darauf, in unmittelbarem Kontakt zu seinen Göttern zu stehen, während er arbeitet. Wenn ein Schmied also das Eisen aus der Erde schmilzt, wenn er es behämmert, bearbeitet und eine Waffe draus schmiedet, dann sieht der Afrikaner darin eigentlich einen magischen Vorgang, denn er will ja nicht glauben, dass es dem simplen, normalen Menschen gelingt, so etwas zu machen. Und er ist es seiner Gottheit schuldig, diese Arbeit mit Musik zu untermalen, einerseits damit der Rhythmus auch seinen Hammer richtig führt und andererseits damit der Gott zu dessen Ehre oder in dessen Einverständnis die Waffe produziert wird, auch etwas zum Gelingen beiträgt.
Stellt sich ja unter afrikanischer Musik meistens immer Kriegstänze oder eben das große wilde Tamtam vor, wie es hier auch den Touristen vorgemacht wird. Gibt es nun außer dem, was Sie eben beschrieben haben, Musik, die für den Schmied ist, gibt es auch Tänze beispielsweise, die einfach ein Ausdruck der Freude für afrikanische Stämme sind?
Das gibt es also nur in ganz geringem Maße. Leider muss man sagen, denn das hat ja auch zum Absterben dieser alten traditionellen Formen geführt und das hat die Menschen hingebracht zu einer Musik, die man hier Highlife nennt oder Brassa Jazz nannte man es früher. Das ist eine bastardisierte Musikform, die sich aus verschiedensten Elementen zusammensetzt. Das ist Musik, die Sie hier von den Orchestern in den Hotels hören. Musik, die die Afrikaner nur zur Freude tanzen, aus der Freude an der Bewegung. Die wirkliche alte traditionelle afrikanische Musik wurde fast immer nur zu rituellem Anlass gespielt und ich habe selber beim Aufnehmen in den Dörfern oft große Schwierigkeiten gehabt, die Genehmigung zu haben, dass die Gruppe spielen darf, denn der Alte des Dorfes, der gleichzeitig der Chef ist, der konnte das nicht einfach mit ansehen, dass nur gespielt wurde, um Tonbandaufnahmen zu machen oder nur deshalb, weil irgendein Fremder das Dorf erreichte. Also der rituelle Anlass war immer die Voraussetzung dafür.
Und welche Schwierigkeiten hatten Sie denn da, als Sie nun Aufnahmen machten? Die werden wahrscheinlich für jede Aufnahme ganz, ganz verschiedener Art gewesen sein. Anders für den Bläser auf dem Wasserrohr oben im Norden Afrikas als hier etwas weiter südlich im Westen Afrikas.
Ja, die Schwierigkeiten sind natürlich so unterschiedlich wie die Musik, die wir aufnahmen. Nun, ich möchte sagen, das große Problem ist eben die Gebundenheit der Musik an das Ritual. Wir mussten oft wochenlange warten, bis Vollmond war, denn man erklärt uns einfach, man könnte nicht spielen, wenn nicht Vollmond sei. Wir mussten dann zurückkehren ins Dorf und wir haben dann also erst die Gelegenheit gehabt, Musik aufzunehmen. Andererseits gibt es aber in Afrika so etwas wie fahrende Sänger. Das sind Leute, die man Griots nennt. Griots, das Wort kommt aus dem Französischen, vom Zauberer. Griots sind also Leute, die eine bestimmte Stimmung zaubern, die Menschen glücklich machen, die verschiedene Botschaften bringen von einem Dorf zum anderen und dafür bezahlt werden. Mit diesen Leuten ist es viel leichter zu arbeiten, denn sie sind sehr gewohnt, dass man ihnen einen bestimmten Betrag in die Hand drückt und sagt so, sing uns doch bitte was aufs Band. Das tun die dann auch gerne. Aber in den anderen Dörfern wieder war es sehr schwierig, überhaupt die Menschen dazu zu bringen, uns mitschneiden zu lassen bei ihrer Art zu musizieren und bei ihren Festen.
Haben Sie von diesen fahrenden Sängern auch was auf den Platten?
Ja, selbstverständlich. Es gibt also zwei sehr interessante Einstiege, wo einmal zwei Griots singen. Einmal ist es ein Einzelner, der auf einer Geige spielt, die er selber gebastelt hat aus einer Schüssel, die mit einem Fell überspannt ist. Darüber hat er eine Saite gespannt, also eine einseitige Geige, zu der er sehr aggressiv dazu singt. Die anderen drei Griots sind auch sehr professionelle Leute, die vom Senegal herüberkamen nach Mali. Die haben wir in der Stadt Mopti getroffen. Sie waren gerade unterwegs und haben ihre Geschichten erzählt, die immer wieder von der reichen Geschichte ihres Volkes, von den tapferen Kriegern, aber auch von den schönen Frauen und Mädchen berichteten, die sie begehrten.
Ya dasi ni benen dal am ci 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 an ci ngodu nor ni jibara go horon ay wa ben sal na nay reste un
Thank you.
Ich möchte jetzt mal zum Abschluss eine ganz banale Frage stellen. Gerd Kesi, welche Aufnahme von den gemachten Aufnahmen ist für Sie persönlich die schönste?
Das ist sehr schwer zu sagen, weil man ja selber nichts objektiv, sondern subjektiv urteilt. Ich möchte vielleicht die Fanfaren des Senufos als die für mich faszinierendste Aufnahme bezeichnen. Denn hier war ich mittendrin in einer Gruppe von vielleicht 120 Menschen, die alle sangen und tanzten, dass mir die Steine gerade so über den Kopf flogen. Ich saß also mittendrin in einer Staubwolke und habe diese Aufnahme gemacht und hätte sie also fast nicht überlebt. So oft wurde ich umgeworfen und von den Tänzern zu Boden gesprungen. Das war also eine Situation, die sehr schön war für mich, fantastisch faszinierend und auch vom Musikalischen her die Dynamik und die Kraft dieses Kontinents sehr widerspiegelt.
Sie hörten den RIAS-Redakteur und Moderator Nero Brandenburg mit einer Sendung über die traditionelle Musik Westafrikas vom März 1977. Und damit sind wir am Ende dieser Ausgabe von Aus den Archiven. Vielleicht hören Sie sich noch ein paar weitere Sendungen aus unserer zeitlosen Reihe an. Entweder in der kostenlosen Deutschlandfunk-App oder auf unserer Homepage unter Sendungen und Podcasts. Eine gute Zeit wünscht Ihnen Ralf Beiderkellen.